Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Frühlingsgefühle bei Beiersdorf, ausgelatschte Treter von Doc Martens und Adidas fulminanten Start ins Supersportjahr. Im Thema des Tages erklären wir euch, was das größte Bitcoin-Event seit Jahren für euch als Anleger bedeutet. Und in der AAA-Idee präsentieren wir 7 Ausschüttungsaristokraten mit potenziellem Kurskick.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Meyer
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Mittwoch, der 17. April und wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. Ja, der DAX wurde gestern eher von weniger Optimismus, eher von Angst getrieben. Anleger rätseln über die weitere Entwicklung im Nahen Osten und dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran und auch was die Renditen machen. Der DAX verlor ganze 1,4% und schloss bei 17.766 Punkten. Und der Eurostox, der büßte genauso viel ein. Und zur schlechten Performance haben aber auch neue Zinssorgen beigetragen, die sich bei dir in den USA abgespielt haben, lieber Laurin.
Ja, hier gab es an den Märkten gestern eher so ein Auf und Ab. Starke Ergebnisse der US-Großbanken, die stützten zwar die Wall Street, aber dann kam Fed-Chef Jerome Powell und dämpfte die Zinssenkungsfantasien. Wieder mal, muss man sagen, jüngste Inflationsdaten, die seien nicht geeignet, den Währungshütern mehr Zuversicht zu geben, das sagte er. Ja, und auch die US-Einzelhandelsumsätze für März, die waren ja schon deutlich stärker als erwartet. Der Dow, der schloss immerhin noch 0,2% höher, der S&P 500, der büßte nach 30 Richtungsänderungen über den Tag verteilt, schlussendlich 0,2% ein.
Ja, das sah lustig aus, wie so ein Sägezahn.
Ja, absolut, Wahnsinn.
Das war schon sehr witzig. Der Nasdaq 100, der schloss sogar unverändert. Und das Faszinierende an diesem Index ist, der Index hat trotz steigender Renditen lediglich 3,5% vom Allzeithoch verloren. Aber, und viele werden das sicher auch in ihrem Depot sehen, das übertüncht das Drama, das sich gerade bei nicht profitablen Tech-Werten abspielt. Der Index der nicht profitablen Tech-Werten, der hat ein Viertel vom jüngsten Hoch verloren. Und das erklärt auch, warum beispielsweise der ARK Innovation zuletzt 20% vom Hoch verloren hat und auch der 10xDNA von Frank Thelen 12% eingebüßt hat. Und vielleicht noch eine kleine Nerd-Info. Ich liebe ja solche Nerd-Infos. Es gibt so einen Index von Goldman Sachs, der so ein Pair-Trade macht. Long Big Tech und Short Non-Profitable Tech, also beide gegeneinander laufen lässt. Und dieser Index, der misst die Differenz zwischen diesen beiden Sachen, der hat unglaubliche 59% in diesem Jahr gemacht. Also glücklich ist, wer Big Tech hat und unglücklich, der mit Technoschrott.
Aber auch die Emerging Markets, die leiden unter dem US-Renditeanstieg. Der MSCI Emerging Markets, der hat inzwischen fast alle Gewinne des Jahres wieder abgegeben. Also wer bei seinem iShares Emerging Markets jetzt noch ein Plus von 4% sieht, der kann dem starken Dollar danken, denn der hat 4% zum Euro gewonnen in diesem Jahr, was mir wiederum nicht so gefällt. Und ob das Vertrauen in Big Tech aufgeht, das werden wir am Donnerstag dann erleben, wenn nämlich Netflix Zahlen vorlegt.
Ja. Dann sehen wir mal, ob Big Tech so wirklich so viel resilienter ist, als es diese Non-Profitable Tech sind. Andere sind resilienter und die haben auch schon Zahlen vorgelegt und die Wall Street gestern getragen, nämlich Banken und Versicherungen. Morgan Stanley hat zum Jahresstart dank anziehender Geschäfte im Investmentbanking mehr verdient und die Aktien, die legten um 2,5% zu.
Ja, gefragt waren aber auch die Aktien des Krankenversicherers United Health. Das Unternehmen, das hatte trotz der Belastung durch einen Cyberangriff im Februar die Investoren dann mit einem ziemlich starken Ergebnis überrascht und auch überzeugt. Und die Papiere, die legten dann um 5,2% zu.
Und zu den Gewinnern in Deutschland gehörte Beiersdorf, eine starke Nachfrage nach Deos und Sonnenschutz. Sonnenschutz im ersten Quartal. Das finde ich schon mal faszinierend. Aber die machen ja weltweit Geschäfte. Insofern, vielleicht scheint ja anderswo die Sonne. Aber auch Preiserhöhungen haben dem Nivea-Konzern zum Jahresauftakt einen kräftigen Schub beschert. Der Umsatz legte organisch, also ohne Wechselkurseffekte und Übernahmen gegenüber dem Vorjahresquartal um mehr als 7% auf 2,6 Milliarden Euro. Und die Aktie, die stieg, naja, um nicht ganz so sonnige 1,1% immerhin.
Ja gut, ich hätte jetzt auch nicht an Sonnencreme im Winter gedacht. Aber gut, ja, ich hätte jetzt eher vermutet, dass sowas wie Winterstiefel gut gelaufen wären. Aber die Aktien des britischen Schuhherstellers Doc Martens, die brachen zeitweise um fast 35% auf ein Rekordtief von 62 Pfund ein. Und zum Handelsschluss, da lagen sie dann knapp 30% tiefer bei 67 Pfund. Ja, die Firma, die hat nicht nur einen neuen CEO ernannt, sondern gleich auch vor einem ziemlich herausfordernden Geschäftsjahr 2025 gewarnt. Denn die Nachfrage in den USA, also dem größten Markt des Unternehmens, die sei eben ziemlich schwach.
Schon komisch. Die Einzelhandelszahlen waren gut und alle warnen sie vor schlechten Zahlen. Das finde ich auch ein Faszinosum.
Ja, allerdings, ja.
Und was auch faszinierend ist, es gibt so eine Übernahme Seifenober bei ProSieben. Also müssen sie da nicht mal Produktionskosten für ausgeben. Nämlich die von der Berlusconi-Familie dominierte italienische Media for Europe. Die möchte wohl die deutsche ProSieben Sat.1 komplett übernehmen und so einen europäischen Fernsehgiganten schmieden. Dort die Deutschen, die wehren sich noch. Der ProSieben-Finanzvorstand hat bei einer Börsenzeitung wissen lassen, ach, die Italiener, die würden doch gar keine Bank für eine Übernahme finden, weil da müssen auch relativ viele Schulden noch mit bezahlt werden. Und dem widersprachen dann wiederum die Italiener. Und ProSieben versucht auch, sich teurer zu machen und legte vorläufige Zahlen vor. Und die sahen gar nicht so schlecht aus, ersten Quartal. Doch die Anleger, die scheinen irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und im Spektakel beizuwohnen, statt die Aktie zu kaufen. ProSieben notierte quasi unverändert am Dienstag.
Und dann fielen nachbörslich noch zwei DAX-Konzerne auf. Zum einen ist Adidas mit einem ordentlichen Gewinnplus in dieses Supersportjahr 2024 gestartet. Der Herzogenauracher-Konzern, der hob seine Prognose an und erwartet für das Gesamtjahr jetzt mehr Gewinn und ein höheres Umsatzplus. Der Betriebsgewinn, der soll jetzt bei 700 Millionen Euro liegen und das sind dann 200 Millionen Euro mehr als bislang vorhergesagt. Und bei Tradegate, da notierte die Aktie dann nachbörslich mehr als 3% im Plus.
Ich habe jetzt die Aktie, die nicht so gut lief, die zweite, nämlich die nachbörslich Zahlen vorgelegt, das war nämlich Conti und der Autozulieferer bekommt die allgemeine Abkühlung auf dem Automarkt zu spüren. Der bereinigte Gewinnmarge sei in den ersten 3 Monaten bei rund 2% gelegen. Analysten hatten aber mit 3,7% gerechnet und auch der Umsatz, der ist mit 9,8 Milliarden Euro hinter den Erwartungen zurückgeblieben und da gab es dann einen Minus von 3%. Machst du noch Termine, lieber Laurin?
Ja, unbedingt. Komm, die mache ich noch schnell. Zahlen kommen unter anderem von Rio Tinto, Hella, ASML, Volvo, EasyJet, Just Eat Takeaway, Bankcorp, First Horizon, Spotify und Geberit. Und bei Adobe, Covestro und Ferrari, da findet die Hauptversammlung statt. Außerdem gibt's noch frische Zahlen zur Märzinflation in der EU. Ja, und dann droht noch neuer Ärger für Boeing. Es ist ja jetzt zuletzt wieder so ein bisschen ruhiger geworden. Aber im US-Senat, da findet eine Anhörung zu den Sicherheitsmaßnahmen beim Flugzeugbauer statt. Es geht also wieder los mit dem Ärger.
Und wer es noch nicht gesehen hat, beim Postillon gab es so eine richtig geile, lustige Geschichte, die natürlich völlig erlogen war, wo jemand geschrieben hat, endlich habe ich das letzte Boeing-Teil gefunden. Und dann hat so ein Mensch so eine Boeing zusammengesetzt und eine Zeitung hat das sogar übernommen und dachte, das wäre so Ö24 war es. Und man sieht diesen Mann, wie er vor seiner Boeing zusammengeflickten steht. Und das letzte Teil, was er noch gefunden hat, das war der Steuerknüppel. Also die Geschichte ist einfach zu schön, um sie nicht erwähnt zu haben.
Das Thema des Tages.
Die USA sind ja das Land der verrückten Werbespots, lieber Holger. Ich schaue ja den Super Bowl auch ehrlich gesagt jetzt nicht nur wegen des Footballs, also das hört Nando jetzt wahrscheinlich ungern, aber ich schaue ihn eben auch wegen der witzigen Reklamen in der Werbepause. Und du hast da heute einen Werbespot gefunden, der durchaus in diese Kategorie fällt, allein schon deswegen, weil er eben Werbung für eine ziemlich außergewöhnliche Sache macht.
Ganz genau, die Kryptobörse Coinbase hat einen Clip zum anstehenden Halving beim Bitcoin gemacht. Alle, die keine Krypto-Insider sind, werden jetzt fragen, was? Halving? Deshalb fangen wir die Geschichte mal von vorne an zu erzählen. Neue Bitcoins kommen auf den Markt, indem sie geschürft werden, sogenanntes Mining. Um den kompletten Prozess jetzt zu erklären, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Was ihr aber wissen müsst, um Bitcoins zu schürfen, werden sogenannte Mining-Firmen ziemlich große Rechenkapazität bringen die auf. Und als Belohnung bekommen sie eben Bitcoins.
Ja, und eben diese Belohnung, die halbiert sich in bestimmten Abständen. Das sind ungefähr alle 4 Jahre. Und an diesem Samstag ist es voraussichtlich wieder soweit. Der Bitcoin, der wurde nämlich so konzipiert, dass insgesamt nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoin überhaupt erstellt werden kann. Das sind dann insgesamt knapp 21 Millionen. Und wenn man die neu geschürften Bitcoins dann immer wieder halbiert, dann kommt man irgendwann eben an diese Grenze heran.
aber eben langsamer. Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä, was soll das Ganze? Naja, es geht um den Werterhalt des Bitcoins, quasi ein Inflationsschub. Das lässt sich auch ganz gut am Beispiel Gold erklären. Der Goldabbau ist ja heute deutlich weniger ertragreich als noch vor vielen Jahrhunderten. Schließlich werden jene Vorkommen, die am einfachsten zugänglich sind, die werden zuerst aus dem Boden geholt und dann ist es halt immer aufwendiger, neue zu erschließen und steigen mit jedem Gramm Gold die Kosten beim Abbau, stützt das vor allem den, ja, Goldpreis und schützt vor einem Preisverfall. Und darauf spielt eben auch der Werbespot an, von dem ich eben gesprochen habe. Der vergleicht nämlich, wie viele Pizzen ihr euch mit einem Bitcoin im Laufe der Zeit hättet leisten können.
Ja, wenn jetzt das Bitcoin-Schürfen von heute auf morgen nur noch halb so lukrativ ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das denn jetzt für Anleger? In der Theorie, da müsste ja ein einfaches Marktprinzip greifen. Lohnt sich das Schürfen von Bitcoins weniger, so werden auch weniger Coins produziert. Das verknappt dann das Angebot und bei konstanter Nachfrage würde dann der Preis steigen.
Und die Vergangenheit, die gibt dieser Idee durchaus recht. In der Geschichte des Bitcoins kam es bislang zu 3 Halvings, und zwar in den Jahren 2012, 2016 und 2020. Und zumindest die Bilanz spricht für steigende Kurse, denn der Bitcoin verbucht in den ersten 6 Monaten nach dem Event sowie im ersten Jahr danach immer Zugewinne. Beispiel 2020, hier stand nach 6 Monaten ein Plus von 82%, nach einem Jahr sogar von 556%. Und im Jahr 2016, da waren die Zuwächse zwar nicht ganz so stark, aber immer noch deutlich.
Auch Experten, die stützen sich bei ihren aktuellen Prognosen deshalb auf vergangene Halvings. Die Analysten der Kryptobörse Bitfinex, die haben vor wenigen Tagen berechnet, dass der Bitcoin-Preis in den ersten 12 bis 14 Monaten nach der diesjährigen Halbierung um etwa 160% dann steigen könnte, wenn man jetzt diese Zahlen der vergangenen Halvings zugrunde legt. Und das würde den Bitcoin dann auf ein Allzeithoch von mehr als $150.000 bringen. Allerdings weisen die Analysten da auch auf einen Unterschied hin. Der aktuelle Zyklus, der hebt sich von den meisten anderen Zyklen ab, weil nämlich der Bitcoin-Preis schon vor dem diesjährigen Halving ein neues Allzeithoch erreicht hat. Bislang war das nur 2012 der Fall, aber nicht 2016 und 2020, und das bringe einfach ein gewisses Maß an Unsicherheit mit.
Das wiederum könnte dafür sprechen, dass der erwartete Angebotsschock durchs Halving längst eingepreist ist. Quasi in voraus einem Gehorsam dürfen sich Anleger frühzeitig mit Bitcoin eingedeckt haben, denn logisch, der Termin des Halvings ist ja schon im Voraus präzise vorhersehbar und der Bullenlauf könnte der Halbierung also längst vorausgegangen sein. Außerdem wurde die Nachfrage jetzt zuletzt auch durch andere Dinge getrieben, zum Beispiel durch die neuen Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Und anders als in früheren Zyklen ist der Bitcoin auch längst ein Massenphänomen geworden. Nicht nur, dass die Kryptobörse Coinbase wirbt mit Pizza, auch der FC Bayern beispielsweise, die machen mittlerweile Bitcoin-Werbung. Und wenn man ein Massenphänomen hat und dann eben immer sagt, ja, beim letzten Halving, da war es so, dann ist halt ein bisschen Vorsicht angebracht.
Ja, stimmt. Ja. Und es gibt auch skeptische Stimmen, die Analysten der US-Großbank JP Morgan zum Beispiel, die warnten jetzt davor, dass nach einer Anfangseuphorie im April dann der Bitcoin-Kurs mittelfristig wieder deutlich fallen könnte. Und sie haben dann ein ganz interessantes Argument. Sie sagen nämlich, dass durch das Halving vor allem jene Mining-Firmen aus dem Geschäft gedrängt werden könnten, die bislang besonders teuer und ineffizient Bitcoins geschürft haben. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass dafür eben enorme Rechenleistungen nötig sind, also vor allem viel Strom aufgewendet werden muss. Und stattdessen dürften dann vor allem die großen börsennotierten Miner wie Marathon Digital und Leanspark überleben. Und die würden eben oft mit unterdurchschnittlichen Stromkosten und effizienteren Anlagen arbeiten, das schreiben die Analysten. Ja, wobei Leerverkäufer, die wetten eigentlich gerade doch fleißig gegen diese großen Miner.
Dabei sind die Gewinnspannen laut JP Morgan auch nach dem Halving noch üppig. Die Miner müssten dann pro Bitcoin durchschnittlich $53.000 aufwenden, schreiben die Analysten, und damit deutlich weniger, als sie gegenwärtig für einen Bitcoin bekommen würden. Aber die Verdrängung der Kleinen aus dem Markt, der könnte die Produktionskosten noch weiter auf $42.000 senken. Und diese Schätzung von $42.000 ist auch das Niveau, auf dem die Analysten die Bitcoin-Preise sehen. Und historisch betrachtet hätten die Produktionskosten immer als untere Grenze für so einen Bitcoin-Preis gedient, schreiben sie. Und das ist ja nichts anderes als beim Gold. Da ist ja auch immer die Produktionskosten der untere Punkt. Und 42.000 vom aktuellen Preis, das wäre nochmal ein ordentlicher Rückschlag.
Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. kein Problem mit dem Bild News Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Die AAA-Idee des Tages.
Fast täglich meldet sich derzeit das Smartphone und kündet von Regen. Es geht aber nicht ums Wetter, sondern es geht um Geldregen. Es ist nämlich Dividendensaison und die Firmen, in die ihr investiert habt, die schütten jetzt einen Teil ihrer Gewinne des vergangenen Jahres aus. Und die meisten Broker-Apps, die vermelden dann stolz auf dem Smartphone genau diesen Geldregen.
Das sind schöne Push-Nachrichten, das stimmt.
Ja.
Nach Berechnungen von Janice Henderson werden weltweit dieses Jahr rund 1,72 Billionen Dollar ausgeschüttet. Umgerechnet also 1,62 Billionen Euro. Und das sind rund 3,9% mehr als im Vorjahr. Ein Rekord. Und das Interessante dabei, Dividendenaktien, die haben bei Investoren zuletzt eigentlich an Beliebtheit eingebüßt. Das ist aber ein Fehler, denn gerade jetzt können sie ihre Vorteile ausspielen. Wer es geschickt anstellt, der kann Firmen finden, die gute Ausschüttungen vornehmen, deren Kurse aber gleichzeitig unterbewertet erscheinen. Und genau solche Titel wollen wir euch heute in der AAA-Idee mal präsentieren.
Und glücklicherweise müssen wir nicht allein die europäische Aktienwelt durchkämmen, sondern das hat die Ratingagentur Morningstar für uns getan. Und sie hat das Konzept sogar noch verfeinert und nur Aktien gesucht, die in den vergangenen 10 Jahren ihre Dividenden Jahr für Jahr angehoben haben, aber trotzdem auch noch Kursfantasie bieten. Und herausgekommen ist eine Liste mit 11 europäischen Dividendenaristokraten, von denen wir euch hier die 7 spannendsten vorstellen wollen.
Ja, vorn mit dabei 3 europäische Pharmakonzerne, beispielsweise Roche. Die Schweizer haben 37 Jahre in Folge die Dividende erhöht und dennoch läuft die Aktie seit 2 Jahren nicht mehr so richtig. Im April 2022, da hat das Papier bei gut 400 Schweizer Franken einen Rekord markiert und aktuell steht Roche bei 221 Franken. Ja, auch wegen des gefallenen Kurses, da liegt die Dividendenrendite bei stolzen 4,3%, aber das Kurspotenzial, das taxieren die Analysten eben auch auf 25%.
Nächster auf der Liste ist Novartis. Die Dividendenrendite liegt hier bei 3,9% und das prognostizierte Kurspotenzial bei immerhin 13%. Und Novartis hat seit 1991 Jahr für Jahr die Ausschüttung angehoben und wäre damit auch nach amerikanischer Diktion Aristokrat. Da muss nämlich ein Unternehmen mindestens 25 Jahre in Folge die Dividende erhöht haben.
Ja, auch die französische Sanofi ist auf der Morningstar-Liste. Die Dividendenrendite beträgt 4,1%, das Kurspotenzial liegt bei 21%. Und zu den bekannteren Werten, da zählt der Nahrungsmittelkonzern Nestlé mit einer Ausschüttungsrendite von 3,2% und Kurspotenzial von 20%. Ja, die Aktie, die hat zuletzt so ein bisschen unter diesen Fettwegspritzen gelitten. Börsianer, die fürchten nämlich, dass Verbraucher, die die Spritzen verwenden, dann weniger süße Snacks konsumieren.
Angeblich sollen sie auch weniger saufen und deswegen findet sich auch der Spirituosenhersteller Diageo auf dieser Liste, weil die Aktie hat auch gelitten unter diesem neuen Gesundheitstrend. Die Aktie hat eine Rendite von 3% und das Wertsteigerungspotenzial wird auf 12% taxiert. Dann gibt es noch Relx oder R-E-L-X, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und die dürften auch nur die wenigsten kennen. Vielleicht habt ihr von Red Elsevier gehört. Das war so ein Fachinformationsverlag. Und die haben eine Dividendenrendite von 1,8%. Und das Kurspotenzial, das ist, naja, die haben eine Rallye jetzt schon hingelegt, aber immerhin noch schmale 11%. Und dann gibt es noch einen Wert aus dem Transportsektor, nämlich die dänische SSV. Die dänische DSV und die Dividendenrendite, die liegt nur bei 0,6%, aber das Kurspotenzial dafür bei 28%. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@wild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wenn ihr euch tagsüber mal allein fühlt, Fragen habt und euch sagt, was soll ich denn tun? Weil alles über Aktien habe ich jetzt schon gehört, dann hat der Moritz, der mit mir damals hier am Anfang alles über Aktien gestartet hat, der hat jetzt eine richtig coole Sache gemacht bei Welt, nämlich so einen digitalen Assistenten. Das ist künstliche Intelligenz, WeltGo heißt das Ganze. Und dann könnt ihr einfach mal auf Welt gehen und euch WeltGo angucken und die klügsten, dümmsten und allerdümmsten Fragen stellen und der digitale Assistent wird euch alles beantworten. Ist das nicht toll, lieber Laurin?
Absolut, ja. Finde ich auch. Ja. Ein smarter KI-Assistent, also probiert es auf jeden Fall mal aus. Aber mindestens genauso schlau wie unser Welt-Go-Assistent sind unsere Weltkollegen Michael Fabricius und Celine Lauer. Und die beiden erklären euch in ihrer neuen Podcast-Folge von Zweizimmer Küche Bad, wie eine Immobilie zur perfekten Altersvorsorge werden kann. Und ob jetzt finanzielle Freiheit mit Immobilien oder bei uns mit Aktien, beides wollt ihr bestimmt nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.